88,4.
Wieso denn? Was denn? Ein bisschen Rockmusik und ein bisschen Pille-Palle. Am Mikrofon sitzt jetzt ein Zwerg. Haha. Pierradio. Was denn? Wieso denn? Damit du nicht mehr traurig bist. Ach so. Ja.
Oi, oi, oi.
Hallo, hallo, Radio Sterni. Also, heute Abend wird es hier um Knast gehen. Wir haben jemanden eingeladen und zwar, magst du dich vielleicht sofort kurz vorstellen? Nur?
Hallo, ich bin Erasmus, ich bin aus Berlin. Bin eigentlich Mathematiker und war neulich für 3 Wochen im Knast hier in Berlin.
Genau, und deswegen haben wir Erasmus eingeladen. Er wird darüber ein bisschen erzählen. Aber erstmal haben wir vielleicht Lust auf ein bisschen Musik. Kannst du nur ganz kurz vorstellen, was wir da hören werden, da du das ausgesucht hattest? Das ist ein Lied von Anfine, Jail for Justice.
Mhm. Anfine ist eine Singer-Songwriterin aus den USA, die vor allem eben in der Working-Class-Bewegung schöne Lieder gemacht hat. Und Jail for Justice, da geht es eben um Leute, die ja für ihre Überzeugung ins Gefängnis gegangen sind.
Vielen Dank, dann lass uns mal hören.
Was it Cesar Chavez? Maybe it was Dorothy Day. Some will say Dr. King or Gandhi set them on their way. No matter who your mentors are, it's pretty plain to see. If you've been to jail for justice, you're in good company. Have you been to jail for justice? I want to shake your hand. Sitting in and lying down are ways to take a stand. Have you sung a song for freedom? Or march that picket line. Have you been to jail for justice? Oh, you're a friend of mine. You law-abiding citizens, listen to this song. Laws were made by people, and people can be wrong. Once unions were against the law, but slavery was fine. Women were denied the vote, and work the mind. The more you study history, the less you can deny it. A rotten law stays on the books till folks with guts defy it. Have you been to jail for justice? I want to shake your hand. Sitting in and lying down are ways to take a stand. Have you sung a song for freedom or marched that picket line? Have you been to jail? Oh, you're a friend of mine. Now the law's supposed to serve us, and so are the police. When that system fails, it's up to us to speak our peace. It takes eternal vigilance for justice to prevail. So get courage from your conviction. Let them haul you off to jail. Have you been to jail for justice? I want to shake your hand. Sitting in and lying down are ways to take a stand. Have you sung a song for freedom or marched that picket line? Have you been to jail for justice? Will you go to jail for justice? Have you been to jail for justice? Oh, you're a friend of mine.
soweit ich weiß, ist Anne Finney in den letzten Jahren krank, ziemlich krank. Und weil sie uns von hier hören kann, if you can hear us, we press our thumbs. Wir drücken die Daumen, dass du wieder gesund wirst.
So, und jetzt, Herr Rasmus, du hast dich kurz vorgestellt. Wir werden jetzt, um so ein bisschen mehr über dich zu wissen, ein ganz kleines Teil von einem Interview, das ich von dir gemacht hatte, und zwar vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, wo du da ein bisschen erzählst, so ein bisschen mehr. Und ja, dann kommen wir wieder.
Ich bin Erasmus, ich wohne in Berlin, ich bin 33 Jahre alt und ich habe vor 3 Jahren zusammen mit einer Gruppe von ungefähr 60 Leuten haben wir ein Feld gentechnisch veränderten oder manipulierten Mais befreit. Also wir sind bei einer öffentlichen Feldbefreiung, die wir vorher angekündigt haben, sind wir eben mit ungefähr 60 Leuten auf diesem Feld gewesen und haben den Mais ausgerissen oder umgeknickt. Das war der Mais Mon 810 von Monsanto, der dann in Deutschland ein Jahr später auch für illegal erklärt wurde oder verboten wurde, weil er so gefährlich ist. Wir haben gesagt, das konnte man auch 2008 schon sehen und nicht erst 2009, dass der wahnsinnig gefährlich ist. Und deswegen haben wir ihn vor der Blüte unschädlich gemacht. Daraufhin sind wir dann alle von der Polizei dort festgenommen worden. Das war auch Teil unserer Aktion. Dann hatten wir in den letzten 3 Jahren sehr viele Gerichtsprozesse alle zusammen, was auch Teil unserer Aktion war, dass wir die Prozesse genutzt haben, um dafür Öffentlichkeit herzustellen. Und ich glaube, die meisten sind jetzt rechtskräftig verurteilt zu sehr unterschiedlichen Strafen, je nachdem, wie sie sich in dem Prozess gegeben und verhalten haben. Die sich offen als Anarchistinnen bekannt haben und gesagt haben, dass sie den Staat und sein System für illegitim und ungerecht halten, die haben die höchsten Strafen bekommen von bis zu 75 Tagessätzen. Hm. Und ich habe eine Strafe von 45 Tagessätzen bekommen, was so im mittleren Bereich liegt, weil ich das schon zum zweiten Mal gemacht hatte. Tagessätze heißt eben, man soll so viel bezahlen, wie man an einem Tag mutmaßlich verdient. Also die nehmen einen Monatslohn oder schätzen ihn, wenn sie nicht wissen, und teilen das durch 30, das ist ein Tagessatz. Also wenn man 30 Tagessätze hat, soll man halt eben einen Monatslohn bezahlen. Ich habe 45 Tagessätze, also sollte ich 1,5 Monate meines Lohnes oder was die geschätzt haben, was ich an Geld zur Verfügung habe, bezahlen. Das kam dann bei mir auf 1.350 Euro wären das, plus Gerichtsgebühren wollten sie ungefähr 1.550 Euro von mir haben. Dafür, dass ich ja den Mais zerstört habe, der ungefähr, also das, was ich zerstört habe, hatte maximal einen Wert von 50 Euro, wenn man das sehr großzügig und hoch schätzt. Ich habe auch dem Bauern angeboten, ihm das zu ersetzen, aber darum ging es ja dabei nicht, sondern der Staat möchte dann eine Strafe aussprechen, die dann erstmal gar nichts mit dem eigentlichen Wert dessen, was ich kaputt gemacht habe, zu tun hat, sondern dazu dient eben, mich zu bestrafen.
Genau. Also das ist, was du mir vor einem Jahr erzählt hattest. Mittlerweile ist es so weit gekommen, dass du die Strafe oder halt, dass du dann doch ins Gefängnis gegangen bist. Aber das ist nicht so ganz gelaufen, wie du dachtest. Kannst du ein bisschen erklären, was da gelaufen ist und wie das so endlich gekommen ist, dass du endlich mal im Knast warst?
Ja, es hat ein bisschen gedauert und war ein bisschen komplizierter. Ich habe von den 45 Tagessätzen, die ich hatte, habe ich 30 abgearbeitet bei einem Verein, die Kindern nach der Schule bei den Hausaufgaben helfen. Das fand ich ganz sinnvoll. Habe dann aber 15 offen gelassen, weil ich die eben im Gefängnis absitzen wollte. Ich mir das so zugetraut habe, 2 Wochen eventuell auszuhalten. Ich habe da auch recht viel Angst vorgehabt vorher und wollte jetzt nicht 1,5 Monate mir aufhalsen. Es hat aber nicht geklappt, dass ich diese 2 Wochen dann absitzen konnte, weil ich dafür erst hätte unterschreiben müssen, dass ich kein Geld habe. Und das habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich bezahle das aus Prinzip nicht. Und es geht nicht darum, ob ich das habe oder nicht, ob ich das bezahlen könnte oder nicht, sondern es geht darum, dass ich das nicht bezahlen möchte. Dann bin ich letzten Endes eben nicht dafür, für diese 15 Tagessätze, die ich noch hatte, ins Gefängnis gekommen, sondern als Erzwingungshaft dafür, dass ich unterschreiben soll, dass ich kein Geld habe, um das zu bezahlen. Da können sie einen bis zu 6 Monate reinstecken. Stand auch ursprünglich dann auf meinem Hafteinlieferungszettel, den ich da bekommen habe. Da wäre ich jetzt noch drin. Da stand irgendwie Mitte Februar 2013 war mein Entlassungstermin. Und wenn ich das abgesessen hätte, dann hätte ich im Anschluss daran noch die 2 Wochen Strafe, die offen waren, absitzen können. Genau. Letztlich habe ich das, also weil ich eben jetzt kein besonderes Heldengehen oder sowas habe und einen ziemlichen Bammel davor hatte, habe ich mir einfach vorgenommen, ich mache diese 2 Wochen, die ich geplant habe. Und daraus sind dann 3 Wochen geworden, weil ich es einigermaßen für mich persönlich erträglich fand, das noch ausgehalten habe und noch mehr da drin sehen wollte, was da abläuft. Und dann nach den 3 Wochen, nachdem sie mich immer noch nicht rausgelassen haben und eben weiter damit gedroht haben, sie lassen mich da die vollen 6 Monate schmoren, haben dann Freunde und Freundinnen von mir das, was noch offen war, bezahlt und dann konnte ich sofort raus.
Okay, weil, also das wollte ich halt eben erinnern. Du hattest mir erzählt, dass du aus 3 Gründen eben entschieden hattest, diese 2 letzten Wochen so im Knast zu machen, sondern also anstatt zu bezahlen oder zu arbeiten. Diese 3 Gründen war halt eben, dass du dadurch zeigen wolltest, was du im kleinen Stück vom Interview sagst, so wie absurd es ist, so eine Strafe zu bekommen für eigentlich etwas, das du gemacht hast, das Schaden produziert hat, die also sehr niedrige Kosten hatten eigentlich, die nix im Vergleich, also die nix sind im Vergleich mit der Strafe, die du bekommen hast. Zweitens wolltest du halt eben so ausprobieren und gucken, ob du das aushältst überhaupt so im Knast und in so Umstände, wo du da noch die Möglichkeit hast, eventuell rauszugehen, wenn du merkst, dass es überhaupt nicht geht. Und drittens auch das, was bei uns allen, glaube ich, ziemlich stark ist, also diese Status vom Gefängnis halt so und diese Angst davor, irgendwie so bei dir so ein bisschen zu dekonstruieren. Das waren so halt die 3 Gründe, die du mir erklärt hattest. Mhm. Also es ist jetzt ein bisschen anders gelaufen, aber trotzdem hast du das doch ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es so glücklich ist, das so zu formulieren, aber wie würdest du sagen, also im Vergleich mit dem, was du dir vorher gedacht hattest, wie war es halt so endlich, also ist es für dich eine konstruktive Erfahrung gewesen erstmal, also mit diesen 3 Punkten, kannst du sagen, dass du das ungefähr so gedacht hattest und dass es halt doch dafür gut gelaufen ist?
Mhm. Ja, finde ich. Also ich finde es erstmal auch wichtig für mich, oder ich sehe das so, und ich finde es wichtig zu sagen, dass es eine politische Aktion von vielen war, also auch dass ich alleine dann im Gefängnis bin, habe ich nur gekonnt und gemacht, weil ich halt eben mit Leuten solidarisch mich zusammengetan habe und Leute gefragt habe, du, ich könnte mir das vorstellen, in den Knast zu gehen, um da Aufmerksamkeit für das Thema zu machen und. Würdest du da mich solidarisch unterstützen oder würden wir das zusammen machen? Also das, und vor allem Freundinnen und Freunde von mir haben mich unterstützt, sogar meine Familie, was ich sehr schön fand. Und also war es eigentlich eine politische Aktion von vielen Leuten, wie ich das immer richtig finde und gerne mache in ganz verschiedenen Bereichen. Und ich würde sagen, und ich glaube, die anderen fanden auch, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Zum einen, also ganz plump, wir haben den Staat mehr Geld gekostet, als er dadurch bekommen hat. Also wenn man rechnet, ungefähr ein Tag im Gefängnis für eine Person kostet ungefähr 100 Euro, ganz grob. Und ich war, ich glaube, 23 Tage drin insgesamt, 22, 23 Tage, dann waren das über 2000 Euro. Am Schluss musste ich dann jetzt nochmal irgendwie 800 noch was Euro bezahlen, um rauszukommen. Also ist nicht die Rechnung, die mir besonders wichtig ist, aber der Staat hat Minus gemacht. Wir haben Aufmerksamkeit auf das Thema Gentechnik lenken können. Es gab so 2, 3 Zeitungsartikel, als ich reingegangen bin. Da haben wir eine Pressemeldung rausgeschickt und gesagt, warum wir Gentechnik nicht nur aus ökologischen, sondern halt vor allem auch aus menschlichen, sozialen Gründen für eine totale Katastrophe halten, dass da wenige Konzerne versuchen, die Ernährung der Menschheit in ihre Hände zu bekommen und daraus Kapital zu schlagen. Das war ganz gut. Und für mich war es auf jeden Fall wichtig, ich mache in verschiedenen Bereichen politische Aktivitäten und unter anderem in der Tierrechtsbewegung oder Tierbefreiungsbewegung. Da sind in den letzten Jahren alle ziemlich paranoid geworden, seit in Österreich mal 10 Leute, die irgendwie nicht besonders viel mehr oder anderes gemacht haben, als was ganz viele andere machen, plötzlich für 100 Tage in Untersuchungshaft gelandet sind, morgens aus ihren Betten gezerrt. Deswegen sind zumindest in der Tierbefreiungsbewegung alle so ein bisschen vorsichtiger geworden und haben gedacht, ups, das kann mir passieren, dass ich morgens von 20 Bullen aus meinem Bett gezogen werde und dann für 100 Tage ohne Vorbereitung im Knast lande. Und deswegen fand ich das für mich wichtig zu gucken, würde ich sowas aushalten, wie würde ich damit umgehen, habe ich mich ein bisschen darauf vorbereitet.
Genau, also es war, da habe ich einen zweiten Teil von der Interview, die wir damals gemacht hatten, ausgesucht jetzt, wo du darüber ein bisschen sprichst, wie du dich überhaupt vorbereitet hast. Ja, erstmal können wir das vielleicht hören und dann frage ich weiter.
Okay.
Also zum einen habe ich das Glück, dass ich relativ gut vernetzt bin in politischen Gruppen und mitbekommen hatte, dass ein Gefängnistraining oder Knasttraining angeboten wurde. Ich glaube auch teilweise eben über die Gruppe Gendreck weg, die damals diese öffentliche Feldbefreiung organisiert hat. Und ich habe dann ein Wochenende, das ist schon 2 Jahre her, weil ich damals schon nicht genau wusste, wann das letztlich auf mich zukommt, habe dann dieses Knasttraining mitgemacht und konnte an einem Wochenende alle Fragen stellen, die ich dazu habe. Es waren dort Leute, die längere Knasterfahrungen in verschiedenen Knästen hatten und die uns irgendwie wirklich, fand ich, sehr, sehr gut alles erzählen konnten und auch ein bisschen die Angst und den Respekt davon nehmen konnten, was dort passiert und was uns erwartet, damit wir uns da so gut wie möglich darauf vorbereiten können. Das zum einen hat mir sehr geholfen, das überhaupt in Betracht zu ziehen, das selber auszuprobieren. Und seit ich jetzt gerade denke, jetzt wird es langsam akut, habe ich nochmal angefangen, mich nach Büchern und Material dazu umzuschauen. Und ein Buch, das ich jetzt gerade eben gelesen habe, das mir sehr geholfen hat, das ich ausgesprochen lesenswert finde, ist das Buch Ritual Knast von Hubertus Becker. Ich glaube, es ist wahrscheinlich leider nur auf Deutsch erschienen. Und es ist von jemandem geschrieben, der selber 20 Jahre Knasterfahrung hat und der sehr detailliert, gut lesbar in verschiedenen kleinen, kurzen Kapiteln die verschiedensten Aspekte des Knastwesens analysiert und beschreibt aus seiner Sicht. Und mir zum einen den Respekt davor genommen hat, was dort alles passiert, weil ich jetzt schon ein bisschen weiß, auf was ich mich einstellen muss und nicht dann, weiß ich nicht, wenn ich am Einlass bin und dann meine ganzen Sachen abgenommen bekomme, mich nackt ausziehen muss und mir sogar in den After geschaut wird, ob ich irgendwas reinschmuggeln will, bin ich jetzt schon auf diese entwürdigende Behandlung vorbereitet und es wird mich hoffentlich nicht mehr ganz so schocken, wenn es dann passiert, zum Beispiel. Und was ich auch gut fand, war, dass er in diesem Buch analysiert, was der Knast offiziell bewirken soll oder erreichen soll für eine Gesellschaft, nämlich angeblich die Resozialisierung der Täter und Täterinnen. Und wie er damit grandios scheitert und nicht im Mindesten diesem Anspruch irgendwie gerecht wird, sondern letztlich alles, was übrig bleibt, was der Knast tatsächlich bewirkt, ist eine Bestrafung von Menschen. Er bringt diesen Menschen, die dort drin sind, absolut nichts. Sie werden danach wahrscheinlich eher noch mehr straffällig, als wenn sie nicht in den Knast gesteckt worden wären. Es gibt katastrophal hohe Rückfallraten. Und er bringt auch der Gesellschaft dementsprechend nichts, weil die Leute, die dort im Knast sind, endgültig ihr Vertrauen in die Gerechtigkeit dieses Staates oder dieser Gesellschaft verlieren. Neue Kontakte knüpfen können zu in kriminelle Bereiche, die ihnen vorher wahrscheinlich noch gar nicht erschlossen waren teilweise und wenn sie wieder draußen sind, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder Straftaten begehen, nach dem, was diese Gesellschaft als Straftat definiert.
Yeah.
So, das war Remise de peine, das heißt auf Deutsch Straferlass, glaube ich. Und es geht um eine von einem Gefangenen so selbst entschiedene Straferlass, die nicht so gut, oder ein, der nicht so gut endet. Das ist eigentlich eine Versucht von Flucht, sagt man, glaube ich. Ja, also wie du eben vorher in der, also im Interview so erwähnt hast, wollte ich jetzt ein bisschen konkreter darüber sprechen, also was Knast ist, erstmal wie du das erlebst hast und danach werden wir ein bisschen gucken, was du denkst, also dass die Institution ist und dass sie erreicht. Aber erstmal persönlich, wo warst du überhaupt im Knast und mit welchen Leuten, so welche Kategorie von Gefangenen und so, kannst du ein bisschen erklären?
Also ich war in der JVA Plötzensee. In Berlin ist es so, dass es mehrere große Knäste gibt. Die JVA Plötzensee ist einer davon und es ist ein bisschen nach Funktionen aufgeteilt. Soweit ich das weiß, im Großen und Ganzen ist es so, dass Leute mit Geldstrafen, die Geldstrafen nicht bezahlen, die kommen nach Plötzensee. Also nicht Leute, die eine Haftstrafe bekommen haben, du musst so und so viele Monate ins Gefängnis, sondern Leute, die gesagt bekommen haben, so wie ich, bezahle so und so viel Tagessätze oder so und so viel Geld und die das dann aber nicht bezahlen können, die landen in Plötzensee. Tegel ist, glaube ich, eher, wo die Haftstrafen, vor allem die längeren Haftstrafen hinkommen und Moabit, auch eine große Anstalt. Da sind Untersuchungsgefangene vor allem drin und auch, glaube ich, längere Haftstrafen.
Okay, also...
Das heißt, oder?
Ja?
Also das heißt, in Plötzensee sind, es ist eigentlich, finde ich, eindeutig ein reiner Klassenknast. Also es ist eine eindeutige Klassengeschichte, wer da landet und wer nicht. Die meisten Leute, die ich da getroffen habe, mit denen ich da geredet habe, haben ein paar hundert oder ein paar tausend Euro Geldstrafe und können die nicht bezahlen, so wie viele andere Teile der Gesellschaft oder Leute, die sich das leisten können, die reicher sind, die kriegen auch solche Strafen. Wegen allem Möglichen landen die Leute da. Und dann geht man halt in sein Online-Banking, macht ein paar Mal Klick und dann hat man die Strafe erledigt. Aber das kann nicht jeder Mensch. Und genau die, die eben sowieso schon unten und ausgebeutet und nichts haben, die landen dann da im Gefängnis für sowas.
Genau, das war genau meine Frage. Also was es halt bedeutet, welche Leute da sind, im Sinne von schon welche oder welchem Teil, welcher Teil der Bevölkerung vom Knast überhaupt erreicht wird, also oder getroffen halt.
Ja. Also ich glaube generell, nach allem, was ich über Gefängnis und Gefängnissystem weiß, ist es so angelegt, dass auf jeden Fall eindeutig eher ausgebeutete Klassen dort landen, weil die Gesetze ja von denen gemacht werden, die Macht und Geld haben und Kapital haben, die nicht dort landen wollen. Die machen die Gesetze dementsprechend, dass das, was sie machen, legal ist und das, was die anderen, wo die anderen reingedrängt werden, was die anderen machen müssen, um zu überleben, illegal ist und die dann im Knast landen, mal so ganz pauschal gesagt. Man trifft natürlich auch immer mal wieder Leute, also wenn reichere Leute irgendjemanden umbringen und erwischt werden, landen die eventuell auch im Gefängnis. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so angelegt, dass da letzten Endes irgendwie das, was im Kapitalismus an Menschen nicht mehr gebraucht wird, irgendwo da landet oder abgeschreckt wird damit. So ist meine Sicht da mittlerweile drauf.
Also du hattest dann die Gelegenheit, ein paar Leute ein bisschen kennenzulernen, so die Zeit, wo du da warst. War das einfach so, also waren die Beziehungen erstmal einfach und die Frage, die ich mir immer stelle, wie war es für dich als so politischen oder halt so teilweise freiwillige so Gefangene mit den anderen? Wie war das, also wie waren eure Beziehungen halt?
Also was ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ob es Glück oder Pech war, ich war einer der wenigen, die ganze Zeit auf der Zugangsstation geblieben sind, weil ich eben diese etwas komplizierte Erzwingungshaft hatte und dafür hatten die keine eigene Abteilung. Normalerweise ist es so, du kommst zwei Tage auf den Zugang, da wirst du irgendwie einmal geröntgt, ob du Tuberkulose, glaube ich, hast und irgendeine Gesundheitsuntersuchung einmal und dann wirst du auf die Station verlegt, auf der du dauerhaft bist. Das sind dann offener Vollzug oder geschlossener Vollzug. Gibt es da beides. Es ist ein bisschen unterschiedlich dann, was das bedeutet. Und aber Leute wie ich sind die ganze Zeit auf dieser Zugangsstation geblieben und haben dadurch halt einfach die Möglichkeit gehabt, fast alle, die da reinkommen, mal kennenzulernen und zu gucken, wer kommt denn eigentlich in den Knast, mit allen mal kurz zu reden. Beim Hofgang zumindest hat man immer eine ganz gute Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen. Bei mir war dann auch, wenn man länger da war, die Zellentüren nicht mehr abgeschlossen, sondern man konnte auf dem Flur dann zu den Mitgefangenen gehen und mit denen reden. Und ich hatte immer nur fast... Oder eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ich habe persönlich wirklich nur gute Erfahrungen gemacht mit den Leuten dort. Ich hatte mich vorher so ein bisschen darauf eingestellt, weil ich von anderen Bekannten, die auch wegen solcher politischer Sachen da reingekommen waren, gehört hatte, dass sie etwas desillusioniert waren, was die Solidarität untereinander angeht. Dann habe ich mich ein bisschen darauf eingestellt, dass da wahrscheinlich auch echt erstmal alle mit sich selber beschäftigt sind und nicht so viel Aufmerksamkeit für die Mitgefangenen haben. Und war dann positiv überrascht, dass man doch irgendwie ein gutes Wort hat und eine Zigarette übrig hat und sich gegenseitig irgendwie hier und da mal ein bisschen hilft und nicht sich jetzt noch im Normalfall gegenseitig noch mehr das Leben schwer machen muss. Das galt jetzt auch für mich persönlich. Ich hatte gar nicht die Erfahrung gemacht, dass die Leute das jetzt komisch fanden, dass ich ja irgendwie in einer gewissen Form freiwillig da war, weil ich eben eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte, mich rauszukaufen, was ich ja dann auch letztlich gemacht habe. Und auch irgendwie insofern freiwilliger, weil die politische Aktion, die ich hier gemacht habe, die habe ich nicht zu meinem eigenen Überleben gemacht. Die hätte ich auch bleiben lassen können. Da habe ich ja selber nicht viel davon gehabt, dass wir das Genfeld da kaputt gemacht haben. Das fanden aber alle Mitgefangenen, mit denen ich darüber geredet habe, irgendwie völlig in Ordnung oder normal oder super. Sie waren ein bisschen so, ach man, haben manchmal gesagt, ja, zahl doch dein Geld, dann kommst du raus. Und ich habe gesagt, naja, ich will hier noch ein bisschen gucken, wie das sich anfühlt, weil Leute aus meiner privilegierten Position halt nie hier landen. Leute aus meiner privilegierten Position lassen Kneste bauen von anderen Ausgebeuteten und machen die Gesetze, die anderen da reinbringen. Und ich will das jetzt hier sehen. Und das fanden eigentlich alle, mit denen ich geredet habe, interessant oder normal. Oder ich bin dann nochmal später angesprochen worden, irgendwann, ach, du bist doch der mit der Gentechnik und so, finde ich voll super. Also gegen Gentechnik sind, glaube ich, sowieso alle, war ein recht dankbares Thema. Da war jetzt auch im Knastkeller dafür.
Hast du gut ausgedacht. Ja. eben, also da du ein bisschen Übersicht hast, was würdest du sagen über die so durchschnittliche Bevölkerung, die da war, als du da warst auch? Also
ja, also was eben so Klasse oder Besitz angeht, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Es ist auch so, wie man sich vorstellt, dass es natürlich so ein Racist-Bias da irgendwie gibt. Also dass schon wesentlich mehr Nicht-Bio-Deutsche da drin sind, als jetzt der allgemeine Bevölkerungsanteil ist. Ich glaube, Gesetze sind halt eben auch tendenziell so gemacht, dass Leute, die jetzt nicht einen deutschen Pass haben und nicht eine sichere Aufenthaltsgenehmigung, gegen wesentlich mehr Gesetze verstoßen können und wesentlich weniger Möglichkeiten haben, irgendwie hier ein vernünftiges Leben rein legal zu führen. Also wenn du halt zum Beispiel nur eine Duldung hast, dass du in Berlin bleiben darfst, da habe ich einen getroffen, dessen Freundin oder nach islamischem Recht geheiratete Frau, aber eben nicht nach bundesdeutschem Recht, kam aus Siegen in Westfalen. Und er hat aber nur eine Duldung für Berlin, ist dann aber trotzdem mal zu deren Familie mitgefahren und da dann von der Polizei kontrolliert worden, wie das Leuten passiert, die nicht deutsch aussehen, dass sie öfters mal von der Polizei irgendwo kontrolliert werden. Und dann haben sie irgendwie, glaube ich, die Kilometeranzahl, die ja von Berlin entfernt war, mit irgendeinem Faktor mal genommen und sind drauf gekommen, dass er jetzt 1,5 Monate Geldstrafe gekriegt hat, die er nicht bezahlen konnte von dem, was man in der Duldung irgendwie kriegt. Da darf man ja auch nicht arbeiten. Also saß er 1,5 Monate im Knast. So trifft man halt da häufiger Leute, die, weiß nicht mehr, trifft dann öfters irgendwie zum Beispiel Dealer, die, ich glaube, einen kannte ich tatsächlich aus dem Görlitzer Park, der da Gras verkauft. Und es ist natürlich illegal, Gras zu verkaufen. Das machen dann tendenziell eher die Schwarzen, die ansonsten keine Möglichkeiten haben, hier irgendwie einen Job zu finden oder sonst was zu machen. Die weißen Mittelklasse-Kids, die das Gras kaufen, die kommen nicht in den Knast. Die habe ich dann nicht getroffen.
Du hattest noch, glaube ich, ein Beispiel erwähnt von einem Typ, der auch da war, wegen eigentlich einen Fehler von der Administration. Kannst du es ein bisschen detaillierter erklären? Das fand ich irgendwie so ein bisschen surrealistisch, diese Geschichte.
Ja, man hört da öfter so Geschichten. Also natürlich kann ich es dann in dem Moment nicht nachprüfen und ich will es auch, will ich auch nicht nachprüfen, sondern ich nehme das so hin, wenn die Leute das erzählen. Man denkt oft, das kann einfach nicht wahr sein, aber je länger man sich in so einem Staat wie der BRD aufhält, desto mehr, also Eigenerfahrung macht man ja auch. Bei dem war es so, er hatte eigentlich Ratenzahlung für seine Geldstrafe vereinbart und hatte jeden Monat seine Raten überwiesen. Dann gab es einen Buchungsfehler bei der Justiz, dass sie nicht verbucht haben, dass seine Rate reingekommen ist. Das haben die auch später zugegeben. Aber er ist dann erstmal, du wirst dann halt ziemlich schnell einkassiert, sobald da eine Rate nicht ankommt, zack, hast du morgens die Polizei am Bett stehen. Und dann war er im Knast und wenn du einmal drin bist, dann lassen sie dich viel schwerer noch mal wieder raus. Und dann haben sie ihm gesagt, naja, das war zwar jetzt ein Buchungsfehler, aber jetzt bist du schon mal hier und du kommst nur noch raus, wenn du jetzt alles auf einmal bezahlst. Er hatte aber noch irgendwie ein paar Raten offen und konnte das nicht alles auf einmal bezahlen und da hat er, ich glaube, 2 Monate dann noch gesessen jetzt. Ja. Das sind so die Geschichten, sowas hört man öfters. Natürlich kann man in jedem Einzelfall sagen, Moment, das kann einfach nicht sein oder das ist so skurril, aber ich glaube da mittlerweile so einiges, wenn man solche Geschichten öfters hört, wundert man sich überhaupt nicht mehr. Das Schlimme ist auch, glaube ich, dass keiner von den Leuten, die da drin sind oder fast niemand eine Möglichkeit hat, großartig irgendwie in der Situation was dagegen zu unternehmen. Also Ich hab eigentlich gedacht, im Knast sind dann vielleicht alle gleich. Ich bin einfach verhältnismäßig privilegiert schon allein. Ich konnte eben zum Beispiel studieren und dann irgendeinen Beruf ausüben, mir aussuchen und da dann schön Geld verdienen. Bin weiß, männlich und so weiter. Und dachte, wenn ich jetzt im Knast lande, dann da sind dann zumindest mal alle gleich, stecken in Sträflingsklamotten und die Privilegien sind nicht mehr so offensichtlich. Aber das Gegenteil war der Fall. Also ich hatte vor allem Freundinnen und Freunde draußen, was einen Riesenunterschied macht, die sich um einen kümmern, die man anrufen kann. Ich hatte ein bisschen Geld da irgendwie, was sie mir dann zwar abnehmen, aber dann hat man das auf so einem imaginären Knastkonto und da kann man dann drüber verfügen, sich ein bisschen was extra kaufen, Telefonkarten kaufen, um anzurufen und so. Und ich hatte ein Strafvollzugsgesetz dabei, wo ich reingucken kann und zumindest theoretisch gewusst habe, was meine Rechte sind, auch wenn man das in der Situation de facto nicht durchsetzen kann. Ich konnte Deutsch sprechen, was auch vielen da nicht so geht. Und dann wird einem es wird einem sowieso relativ wenig erklärt, was man da jetzt darf oder nicht darf. Die Leute, die dann nicht mal Deutsch sprechen, haben halt einfach Pech gehabt. Macht sich dann auch keiner die Mühe, auf Englisch oder irgendeiner anderen Sprache dazu versuchen, groß was zu erklären.
Also bevor wir weitermachen, was diese wundervolle Institution angeht, hören wir vielleicht ein bisschen Musik, oder?
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Und das war Johnny Cash. So.
Ich finde das ganz schön bei dem Lied, dass es eben auch dieses Klassenthema thematisiert. Also während er irgendwie im Knast landet und seine Biografie schon so ein bisschen darauf ausgerichtet war, dass er zu denjenigen gehört, die tendenziell im Knast landen, fahren draußen die Leute in den fancy Dining Cars vorbei und rauchen dicke Zigarren.
Ich wollte halt eben ein bisschen weiter über die Institution, also halt nicht mehr so privat, aber ein bisschen globaler reden, nach deiner Meinung natürlich. Aber du hast im Interview am Anfang so erwähnt, vor allem dieses Scheitern vom Knast, wie Knast so gedacht ist. So, kannst du vielleicht erstmal ein bisschen darüber sprechen, was du denkst, dass die Wirkungen vom Knast sind? So, vielleicht erstmal, wie sie von der Gesellschaft so verkauft werden oder so vorgestellt und wie du festgestellt hast, zumindest in deinem kleinen Umfeld da.
Also ich finde das sehr bemerkenswert, was im Strafvollzugsgesetz als Grundsätze steht, wofür der Knast da ist. Ich habe das dabei, weil ich finde das so wunderschön, die beiden Grundsatzparagraphen, Paragraph 2 und Paragraph 3 im Strafvollzugsgesetz, lauten: Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Das ist das Vollzugsziel. Und dann gibt es noch so ein Nebenvollzugsziel, das heißt, der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Also die Bösen, dass die dann mal vorübergehend weggesperrt werden, damit sie nichts weiteres Böses machen. Das sind so die beiden Ziele. Und das sind auch die einzigen beiden Ziele, die in dem Gesetz stehen, wofür das eigentlich da ist. Und ich finde das bemerkenswert, weil es halt eben daran gemessen total scheitert, glaube ich. Also die Leute, die da reinkommen, das haben wir gerade in dem anderen Ausschnitt schon gehört, was ich vorher gesagt hatte. Es gibt da horrende Rückfallraten. Man wird da drin überhaupt erst dazu noch mehr gebracht, Sachen zu machen, die illegalisiert sind. Also irgendwie zum Beispiel Eigentum nicht zu respektieren, wie das sich hier der kapitalistische Staat vorstellt. Weil du, wenn du da eine Weile drin bist, dann verlierst du eigentlich praktisch alles, was du draußen hast. Und das ist auch, glaube ich, ein Teil der Strafe, um die es letztlich wirklich geht. Nämlich, dass du dann, wenn du rauskommst, kein Geld mehr hast oder du hast da so ein bisschen so ein Startgeld, das ist relativ schnell weg. Du hast keine Wohnung mehr, du hast kein soziales Umfeld mehr oft. Also die Leute verlieren relativ schnell innerhalb von ein paar Monaten ganz viel. Ehen werden sehr oft dann nach einer Weile aufgelöst und geschieden und Kinder wollen nichts mehr von den Eltern wissen und so. Familien werden damit auch mitbestraft, also nicht nur die Person, die ins Gefängnis kommt, sondern die ganze Familie wird ja dadurch mitbestraft. Und ich glaube, dass es letzten Endes immer noch genau das ist, was jetzt nur unser sich so ein bisschen menschenrechtlich gebender Staat nicht mehr so formuliert, dass es einfach darum geht, die Leute zu bestrafen, um auch sie davon abzuschrecken oder abzuhalten oder alle davon abzuhalten, irgendwie nicht diese, finde ich, Ungleichheit und Ungerechtigkeit fördernden Gesetze, die es gibt, zu befolgen. Ich glaube, die Strafe besteht jetzt gar nicht unbedingt darin, dass es besonders brutal oder offensichtlich grausam sein muss. Da habe ich jetzt in dem Knast, wo ich war, keine Gewaltexzesse oder sowas erlebt von Seiten der Wärter oder des Gefängnisses, sondern es ist einfach subtiler. Also dieser Freiheitsentzug erstmal ist einfach was glaube ich, alle auf Dauer total fertig macht, dass du da nicht raus kannst, dass du nicht über dich selbst bestimmen kannst. Dann die quälende Langeweile, die Sinnlosigkeit, mit der du da deine Zeit rumbringst. Ich finde es symptomatisch, dass diese Jobs, die im Gefängnis da sind, so Zwangsarbeitsjobs, nur gibt es gar nicht genug davon, sodass sie nicht alle dazu zwingen können, also so putzen und kochen und irgendwelche Frickelarbeiten für irgendwelche externen Firmen zu machen, dass die total begehrt sind unter den Gefangenen, weil du damit den Tag halt einfach irgendwie rumkriegst. Wenn du 8 Stunden irgendwelche Glühbirnenfäden frickelst oder irgendwie den Boden zum 10. Mal schrubbst, dann geht die Zeit schneller rum. Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Teil der Bestrafung. Und dann die Willkür der Beamten, dass man letztlich de facto eine Rechtlosigkeit hat, weil man selbst wenn man seine Rechte kennt, kann man sie dann nicht durchsetzen. Du gehst zu einem Wärter hin und sagst, ich habe aber jetzt das Recht darauf, dass ich mir hier ein Buch irgendwo aus der Bibliothek holen kann. Und dann sagt er entweder gar nichts oder sagt auch, nö, kein Bock. Oder er sagt, nee, wegen solchen Schutz darfst du jetzt nicht in die Bibliothek oder so. Und das ist zynisch, weil der unter anderem, weil der dritte Paragraph im Strafvollzugsgesetz lautet, Gestaltung des Vollzugs. Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich angeglichen werden. Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs ist entgegenzuwirken. Das ist ja auch irgendwie sinnvoll, weil es soll ja darum gehen, dass die Leute angeblich wieder resozialisiert werden. Also sie sollen lernen, wie man irgendwie als soziales Wesen, als sozialer Mensch in unserer tollen Gesellschaft funktioniert. Dann wird einem aber alles Mögliche verboten und schwer gemacht, was irgendwie dazu führen könnte. Also eine weitere Sache, die ich total krass fand, war, dass da, wo ich war, ich konnte zwar die ganze Zeit telefonieren, aber es kostet horrend viel. Ich musste dann irgendwie immer bei den Wärtern betteln und lieb machen, damit ich eine Telefonkarte kaufen kann für 5 €. Und je nachdem, wenn ich aufs Festnetz angerufen habe, hat es irgendwie in Berlin 10 Cent die Minute gekostet, außerhalb von Berlin 20 Cent die Minute und auf Handy 80 Cent die Minute. Und das Geld rappelte dann nur so durch. Und dann sind wieder 5 € weg. Und 5 € sind verdammt viel Geld im Knast. Also wenn man sich überlegt, dass die Leute halt sich darauf freuen, dass sie für so ein Zwangsarbeit, Tagesarbeit, bekommen sie so 11, 12 €, je nachdem, wie sie eingestuft sind. also ein Stundenlohn von 1,5 Euro ungefähr.
Ja, darüber wollte ich noch was genau, sagen, aber vielleicht kommt es noch.
Und das ist der Hohn ist, dass das viel Geld ist für die Leute da drin, weil man sich davon überhaupt mal irgendwas kaufen kann, also Zigaretten oder mal eine Tafel Schokolade oder so.
Ja, also eben, das Thema Geld scheint ein wichtiges Thema zu sein. Du meintest auch, also man muss sich vorstellen, was Gefängnis ist, und zwar vor allem ein Markt, also oder nicht vor allem, aber das ist eine wichtige Dimension. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen?
Ja, ich nehme an, das wird halt bei uns auch noch mehr werden. Ich kenne jetzt aus Deutschland keine Zahl. Ich hatte nur was gelesen neulich, vor ein paar Jahren in den USA war die Zahl 49 Milliarden Dollar. Also dass das ganze Gefängnissystem sozusagen ein Markt ist von 49 Milliarden Dollar, die irgendwo irgendwie dann in die Taschen von irgendwelchen meist privaten Firmen fließen, weil das ja alles relativ viel privatisiert dort ist. Noch mehr, denke ich, als bei uns. Also dieses Telefongeld, von dem ich gerade sprach, das ist irgend so eine Telefonfirma, ist ein Beispiel von so einer privaten Firma, die da ihr Geld dadurch verdient, dass sie irgendwie Gefangenen, die fast nichts haben, 80 Cent die Minute für ein Handygespräch abknüpfen. Das ist jetzt bei uns noch nicht so, glaube ich, stark durchprivatisiert, wie das in den USA ist, aber ich denke, das ist nur eine Tendenz, in die es geht.
Du sprachst so kurz über Arbeit im Knast. Du weißt, was für die Arbeit zum Beispiel, die du erwähnt hast, was da verdient wird im Knast. Also wie waren die Bedingungen? Also die Stundenlohn zum Beispiel hast du kurz erwähnt. Wie war's?
Es gibt, glaube ich, es gab irgendwie 4 oder 5 verschiedene Gehaltsstufen, haben wir mal welche erklärt. Und wenn du Glück hattest, wurdest du gleich in die 3. Stufe einkategorisiert. Wenn du in der Küche irgendwas geschnibbelt hast oder gespült hast, dann kriegtest du, glaube ich, 11 Euro am Tag oder so. Also wenn man jetzt mal einen 8-Stunden-Tag da ansetzt, wo die Leute ja ganz froh sind, dann haben sie schon mal 8 Stunden rum, dann sind das nicht ganz 1,50 die Stunde. Ich glaube, im Grundgesetz steht ja auch, Zwangsarbeit ist verboten. Aber
das ist aber keine Zwangsarbeit.
Doch, das ist Zwangsarbeit tatsächlich. Also es ist nur so, dass es nicht genug Arbeit gibt im Knast. Deswegen kriegen viele, die Arbeit machen wollen, kriegen die gar nicht.
Also meinst du sonst?
Aber
also,
eigentlich wenn laut genug, Gesetz ist sollten es das, alle, ja. Okay. Also wenn du, das wenn du verweigerst zu arbeiten und du sollst arbeiten, dann können sie nämlich versuchen, dich an den Haftkosten zu beteiligen. Dann musst du dafür irgendwie noch mehr, dann ziehen sie dir wieder irgendwie Geld ab, wenn du welches hast, dafür, dass du da halt unnützer Esser gewesen bist sozusagen.
Alles klar.
Vom Feinsten. Aber hast du mir zum Grundgesetz, es ist wie so bei so vielen Paragraphen im Grundgesetz, die fangen schön an und dann kommt der Teil 2, wo steht, Ausnahme ist folgendes und in dem Fall im Knast ist Zwangsarbeit erlaubt.
Wieso denn? Das ist halt so ein
leichtes, ja, weil wenn man das Grundgesetz, wenn man genau, deswegen hat man das ja irgendwann, ich weiß nicht, ob das von Anfang an da stand, oder finde ich empfehlenswert, mal das Grundgesetz durchzublättern. Die ersten Sätze in jedem Paragraphen klingen sehr wohlklingend, alles ist frei und die Menschen haben ganz viele Rechte und dann kommen danach immer noch so nachgeschobene Sätze, wie die alle eingeschränkt werden dürfen.
Okay. Was war noch in diesem Interview? Also du erwähnst halt so, welche Dimensionen, also von dieser Institution. Ich hatte das Gefühl, sie existiert vor allem halt nur sowieso nicht um so, wie sagt man das, so ein Krim, Deli, wie sagt man es auf Deutsch? Entschuldigung, also
Kriminalität?
Also illegale Sachen oder illegalisierte Sachen, die man macht und für die man bestraft wird, werden durch Knast halt nicht repariert, im Sinne von so für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft so zu reparieren oder zu kompensieren, was man da gemacht hat, falls es etwas, also Schaden waren, sondern halt rein symbolisch halt die Macht zu rachen, also als ob so die Würde der Autorität so symbolisch verletzt wurde und es hat dadurch Venger?
Rache, ja.
Ja, also ich habe das Gefühl, also auch durch den, was du erzählst, ist halt so überhaupt, es wird halt immer so vorgestellt, dass Knast so Sozialisierungsarbeit leisten soll und also was Konstruktives anbietet halt, und was in der Tat überhaupt nicht der Fall ist. Nicht mal, dass man das Gefühl hat, dass es versucht wird eigentlich. Mhm. Überhaupt nicht. Oder hattest du das Gefühl, ja, so die kurze Zeit, wo du da warst, dass irgendwas da auch drinne angeboten wird, wo versucht wird, so sich für die Gefangenen so ein bisschen Mühe, was, keine Ahnung, Weiterbildung angeht oder was solche Sachen?
Ja, sowas gibt es schon, glaube ich. Also wenn du länger da drin bist, dann kannst du da irgendwie eine Ausbildung machen oder irgendwie sowas gibt es schon. Aber ich glaube, es ist erhellender, wenn man sich mal anschaut, wie halt einfach Ungleichheit eine existenzielle Bedingung für unsere Gesellschaft ist oder für diese Gesellschaftsform Kapitalismus, die wir haben. Dass alles darauf beruht, dass möglichst viele Leute relativ wenig haben und irgendwie mal lochen für diejenigen, die dann davon profitieren oder die Glücklichen sind. Wobei, ob die glücklicher sind, mal dahingestellt ist, aber letztlich das Kapital halt mehr wird. Und eine Ungleichheit kannst du halt irgendwie durch verschiedene Maßnahmen aufrechterhalten. Ich glaube, wichtiger als jetzt die konkrete Bestrafung ist einfach so eine ideologische Hegemonie, also dass wir in der Schule, in den Medien überall lernen, dass wir eigentlich in einem gerechten, gleichen System ohne Klassen und so leben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber du brauchst auch manchmal irgendwo an irgendeiner Stelle die harte Hand, mit der zumindest gedroht wird. Also es kommen ja in Deutschland zumindest immer noch verhältnismäßig wenig Leute ins Gefängnis im Vergleich zu denjenigen, die ausgebeutet werden, weil die meisten gar nicht selber da landen müssen. Es reicht zu wissen, dass es das gibt und dass du damit irgendeine Ultima Ratio bestraft werden kannst, wenn du dich beispielsweise gegen die bestehenden ungerechten Eigentumsverhältnisse auflehnst. Wenn du beispielsweise sagst, wie kann es eigentlich sein, dass Land irgendjemandem gehört, der daraus dann irgendwie Kapital macht und da dann sonst was drauf baut oder an andere verpachtet und die müssen sich dafür krummschuften. Wir besetzen das jetzt einfach, das sollte allen gehören oder wir wollen das kollektiv bearbeiten. Dann musst du ja mit irgendwas bestraft werden, sonst würden das die Leute eventuell am Schluss doch machen. Und dafür ist das letzten Endes, glaube ich, einfach da. Und deswegen muss es dann schon auch irgendwie möglichst grausam und ungerecht darin zugehen. Andererseits leben wir auch immer unter so einem Menschenrechtsdeckmäntelchen, damit alle auch denken können, eben sie leben ja in einer gerechten und freien demokratischen Gesellschaft. Also da kommt dann wahrscheinlich die Balance daher, dass du nicht direkt verprügelt und gefoltert wirst normalerweise im Knast. Aber dass es schon verdammt unangenehm ist und du wirst da gepiesackt, hast keine Privatsphäre, die Wärter machen zynische, rassistische, sexistische Bemerkungen und so die ganze Zeit und du fühlst dich da einfach sau unwohl drin und willst da ziemlich schnell wieder einfach nur raus.
Das ist, was ich fragen wollte, weil du meinst, das ist halt etwas, das man vielleicht kennenlernen muss von drinnen, so zumindest zwar erstmal deine Idee, um das ein bisschen so zu nicht mehr so krass zu respektieren und zu fürchten als Symbol, glaube ich, von etwas, das uns immer so bedroht, solange dass wir draußen sind und eventuell was illegal machen würden oder so. Manche Leute können das so wie du zum Beispiel irgendwie mal so ausprobieren, vielleicht weil wir so viele als Aktivisten denken, irgendwann mache ich was Illegalisiertes und dann kann ich da landen und ich möchte mich da vorbereiten oder irgendwie, solange das die Möglichkeit da ist. Manche Leute sind aber dann so ganz andere Umstände halt eben, landen da und haben nicht die Möglichkeit, das vielleicht in so gute Bedingungen zu erleben wie du, vor allem wie sie das vorbereiten können, vielleicht wie es ist, wenn sie rausgehen vor allem. Wie denkst du, dass es halt möglich wäre, halt eben das nicht mehr so krass zu respektieren und so viel Angst davor zu haben, vor diesen, also dieser Institution, um halt eben zu dekonstruieren, also der Gewicht von dieser Drohung, die wir halt immer haben, ohne dass es halt katastrophale Konsequenzen hat für Leute, die nicht unbedingt hingehen können, wenn sie nicht alles verlieren wollen zum Beispiel. Also ich finde die interessante Frage zu wissen, wie kann das halt so nicht mehr so die voll, also symbolisch machtvolle so Institutionen und wie kann man in die Richtung so arbeiten, dass es halt nicht mehr so ist, halt so für die Leute, die draußen sind erstmal und die gar keinen Kontakt damit hatten und haben wollen. So.
Ja, also das ist natürlich eine spannende und große Frage, die ich zumindest nicht so generell beantworten kann, sondern ich glaube, das kommt immer auf Strategien an, auf aktuelle Umstände, worum es gerade geht, an welcher Stelle die Gesellschaft gerade steht, wie sehr der Hammer rausgeholt wird oder wie sehr er hinter dem Rücken verborgen bleibt. Dann werden unterschiedliche Strategien, glaube ich, immer auch wieder entwickelt. Und das finde ich toll zu sehen, wie beispielsweise Strategien entwickelt werden, dass bei Demos Leute, die sans papier, also ohne legalisierten Aufenthaltsstatus hier sind, dass die eine Möglichkeit haben, an Demonstrationen teilzunehmen, beispielsweise durch sowas wie einen schwarzen Block, wo dafür gesorgt wird, dass die nicht irgendwie da in irgendwelche Personalienkontrollen reingeraten und dann zack im Abschiebeknast landen, so als ein Beispiel. Ich finde das auch ein riesiges Problem, was mich viel beschäftigt hat. Ich und bin alles andere als stolz darauf, dass ich eben einfach so privilegiert bin, dass ich mir das leisten kann, ins Gefängnis zu gehen. Und jetzt sitze ich hier und erzähle davon. Also habe wieder mehr Rederecht und mehr Möglichkeiten, das zu erzählen, was ich denke und wie ich sehe, als eben diejenigen, die weniger an solchen Mitteln bekommen. Also eigentlich sollten hier dann auch die Leute sitzen, die nicht ohnehin schon so wie ich irgendwo anders sich politisch Gehör verschaffen können, Pressemeldungen schreiben und ihre Meinung in die Welt rausbraten können. Und ich glaube, wenn wir diese Grenzen zwischen uns, zwischen denjenigen, die irgendwie sich zum Beispiel in Berlin so als linke akademisch Hintergrund weiße Mittelschichtskids-Aktivisten dann letzten Endes beteiligen an gesellschaftlicher Veränderung, und denjenigen, die beispielsweise wie jetzt gerade am Oranienplatz Geflüchtete aus anderen Ländern, die vielleicht vorher gar nicht so viel Kontakt zu dieser Szene hatten, sondern eine ganz andere eigene Szene bilden, und denjenigen, die in Betrieben irgendwie dafür kämpfen, dass sie da ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen haben oder nicht rausgeworfen werden, ein bisschen mehr Geld bekommen und sich da organisieren, und denjenigen, die im Knast sind, wenn wir diese Grenzen zwischen uns abreißen, ich glaube auch in unseren Köpfen, wenn wir uns nicht mehr so sehr als ich bin jetzt Aktivist, ich bin Arbeiterin, ich bin jetzt hier nur als dieser oder jener, ich glaube, dann ist Organisierung untereinander besser möglich, dann ist auch Verständnis mehr möglich, dann ist auch mehr Solidarität möglich und damit weniger Angst vor sowas. Also letztlich, ja, wie so oft, Organisierung und Solidarität sind die Antworten auf Angst und Vereinzelung.
Kurze Frage, hast du zum Beispiel so ein paar Kontakte oder so Leute kennengelernt, so Beziehungen so geschafft oder also ja, gegründet oder wie auch immer man sagt, so als du da warst, also mit Leuten, die eventuell bald rauskommen und du die, also die du wieder triffst und dich mit denen so damit beschäftigst oder irgendwie auf so eine Art so Vernetzung?
Ja, so ein bisschen im persönlich-privaten Bereich. Ich glaube, ich sehe das auch an mir, dass es ist nicht damit getan, dass Leute, die privilegiert sind, guten Willen zeigen und dann mal so ein bisschen was hier oder da machen, sondern ich glaube, es steht und fällt damit, ob eben diejenigen, die wirklich ausgebeutet werden, sich organisieren und sagen, Schnauze voll, wir machen jetzt was dagegen. Also ich merke es an mir, ich habe dann natürlich so ein bisschen ein paar freundschaftartige Beziehungen geknüpft, habe dann ein, zwei Leute, die draußen waren, nochmal besucht, nochmal getroffen, habe zwei Leuten, die drin geblieben sind, nochmal einen Brief geschrieben, und damit ist es dann bei mir eingeschlafen. Und ich stecke wieder so in meinem eben doch relativ selektiven Politkreisen drin, wo ich mich wohl und zu Hause fühle, was ich auch gar nicht erstmal schlimm finde. Aber ich glaube, dass ja, da so eine Solidarität über diese Grenzen hinweg letzten Endes die einzige Antwort ist.
Gut, wir kommen langsam zum Ende. Ich wollte nur fragen, also du hattest mir zum Beispiel ein Buch empfohlen, du hast davon was gesagt, das ist das Buch von Hubertus Becker, Ritual Knast zum Beispiel, das fand ich sehr spannend zum Lesen, also was Bedingungen im Knast angeht und so. Hättest du irgendwie andere Sachen jetzt im Kopf, die du dazu so empfehlen würdest oder...
Also ich würde es gerne bei der Empfehlung belassen, weil ich eben schön finde, dass da zum Beispiel der Autor eben einer von denjenigen ist, die nicht irgendwo auf die Uni gegangen sind und dann beschlossen haben, mal zu gucken, wie sieht es denn in der unterprivilegierten Welt aus, sondern jemand, der wirklich 20 Jahre da gesessen hat und da sich selber zu Wort meldet. Das finde ich, muss jemand wie ich gar nicht mehr groß kommentieren. Andere empfehlen gerne immer Überwachen und Strafen von Foucault. Ist aber eben genau sowas, wo sich Akademiker untereinander damit beschäftigen, wie denn jetzt das Strafsystem und so entstanden ist. Da würde ich eher Hubertus Becker als erstes lesen.
Ich glaube, Foucault spricht über was ganz anderes. Einfach einmal so eine Historik der Straf und der so Körper, also so Dimension, so.
Ja.
Ja, und das fand ich aber auch spannend.
Was ich auch noch spannend finde oder fände, was du vorher schon mal angesprochen hattest, ist die Frage nach Frauenknästen und Frauen, weil auch die in der ganzen Debatte wieder heillos unterrepräsentiert sind mit ihren Stimmen. Und weil es, glaube ich, in Frauenknästen wahrscheinlich auch nochmal anders zugeht, habe ich gehört, oder andere weniger Mittel da sind, noch weniger Aufmerksamkeit da ist, weil es so noch ein marginalisierteres Thema ist.
Genau, also dazu kann ich sagen, dass Jen Atwood, diese amerikanische Fotografin, die jetzt sehr, sehr lange schon in Frankreich lebt, hat eine sehr, sehr schöne Arbeit geleistet, also so eine fotografische, aber nicht nur so journalistische Arbeit, auch was Frauenknast angeht. Das kann ich nur empfehlen. Ich glaube nicht, dass es auf Deutsch existiert, das Buch, aber das heißt Trotpen auf Französisch, und ich glaube auf Englisch ist halt... Wie heißt Strafe auf Englisch?
Punishment vielleicht?
Nee. Too Much Pain ist es, glaube ich, oder so. Also das ist die Arbeit von Jen Atwood über Frauenknast, das kann ich nur empfehlen. Und sonst in der Schwarzen Risse in Berlin habe ich auch so ein super Buch gefunden, was Knast angeht. Es ist ein Kollektiv, so ein Sammelband, heißt Abrisse. Und ich habe leider sonst so einen Namen vom Verlag nicht im Kopf, aber das ist auch, fand ich auch sehr spannend. Ich glaube, das war's. Wolltest du noch kurz was sagen, bevor wir Schluss machen und ein bisschen Musik noch hören?
Ich glaube, ich finde es, wo wir über das Thema Knast reden, in so einem politischen Zusammenhang echt einfach wichtig, auch diese Unterscheidung zwischen politischen Gefangenen und nicht politischen Gefangenen fallen zu lassen. Ich glaube, wir sind alle, die im Gefängnis sind, und auch die, die nicht im Gefängnis sind, sind politische Gefangene dieses Systems. Und ich würde gerne, falls es jemand im Gefängnis hört, würde ich euch da drin gerne grüßen und haltet durch, Jungs und Mädchen, die ich leider nicht getroffen habe, weil ich im Männerknast saß.
Voll vielen Dank. Also, es kommt jetzt ein Lied von Evergreen und das heißt, wie heißt es noch? By Morning. Entschuldigung, das kommt jetzt.
They're based out of New Jersey. Yes, Huntington Life Sciences, HLS. It's a company that kills 500 animals a day. Yeah, through vivisection and other kind of horrendous processes that, and basically the science that they use has been proven to be completely faulty. And seven activists got together to try and shut them down. They're being called the Shack Seven. And they were tried under this bill that was a tack on to the Iraq War bill called the Animal Enterprise Protection Act, which basically says that if you do, no matter what you're doing, whether it's legal or not, if what you're doing causes more than $10,000 of economic damage to a company that does animal testing, you are a domestic terrorist, and that is a felony. And seven folks who, probably some people in this room know, are going to jail now for between 1 and 5 years for setting up a website that had publicly available information on it. So that's the climate that we're working in. It's pretty scary. Yeah, and the FBI has been knocking on a lot of doors lately, and a lot of people have been going to jail lately. And I wrote a song, I guess sort of a love in the time of fascism song, or something like that. It's called By Morning.
These past two nights, we've slept with skin warm on skin, and the sirens in the hours before dawn. The weak gray light, too much to keep me from thinking. Your hand in mine, enough to keep me feeling strong. And if they come for us by morning, with that knock, knock on the door, I will feel your heartbeat quicken as they reach the second floor. If I have to give my name, you know I won't be given yours. I'll run my hands through your hair and say it's them who's really scared. 'Cause they know our love is stronger than their bars could ever be. That afternoon, we sat cross-legged in the backyard, had smoke, erased our pictures, dates, names. So just one match to burn this poetic evidence. Just one glance, see our fear reflected in the flames. And if you called me up past midnight, hear that